Wie schön, dass du die Predigten des Berlin-Projekts hörst. Bevor es mit dieser Predigt gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Der diesjährigen Adventszeit haben wir die Überschrift Licht statt Dunkel gegeben und laden euch dazu ein, gemeinsam mit uns zu reflektieren und festzuhalten, was euer Jahr 2025 heller gemacht hat. Dazu haben wir eine Landkarte auf unserer Website, auf der wir alle Lichtmomente sammeln und teilen können. Jeder Moment ein Licht. Manchmal fällt es uns nicht so leicht, die hellen Momente wahrzunehmen. Deshalb findest du auf unserer Website auch eine kleine fünfminütige Reflexion, mit der vielleicht auch dir eine Erinnerung wieder heller aufleuchtet. Wenn dir unsere Arbeit gut tut und du dazu beitragen möchtest, dass es noch weitere hoffnungsspendende Aktionen geben kann, überleg doch, ob du uns mit einer Sonderspende unterstützen kannst. Wir sind jetzt am Jahresende auf Sonderspenden angewiesen, um dieses Jahr finanziell gut abzuschließen und solide mit all den schönen Dingen, die wir nächstes Jahr vorhaben, gut in 2026 starten können. Vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich dir viel Segen durch diese Predigt und viel Freude damit.
Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus dem Lukas-Evangelium und aus dem Kolosserbrief. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Und aus dem Kolosserbrief. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun das neue Gewand an. Es besteht aus herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und der Frieden, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen, als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt ihr dankbar sein.
Guten Morgen, schön euch zu sehen und über diesen Text mit euch nachzudenken heute Morgen. Ich spreche am Anfang der Predigt ein kurzes Gebet. Ich lade dich ein, kurz innezuhalten, wenn du magst, die Augen zu schließen dafür. Und ich lasse einen Moment der Stille, bevor ich dann gleich starte. Gott, danke, dass wir zur Ruhe kommen dürfen bei dir. Danke für diesen Text, der von Frieden spricht und von dieser Verheißung. Gott, ich bitte dich, dass wir unsere Herzen heute dafür öffnen können, dass du uns hilfst, sie aufzumachen, dass wir hören können, was du für eine Friedensbotschaft für uns heute hast. Amen. Letzte Woche habe ich mich im Homeoffice an einem der Tage eingerichtet, um an dieser Predigt für heute zu arbeiten. Habe mir einen Kaffee gemacht, habe mich irgendwie innerlich ruhig gemacht, mich ausgerichtet, versucht so in Verbundenheit mit Gott und im Gebet irgendwie darüber nachzudenken, was ich heute sagen kann über dieses Thema heute Frieden suchen. Und es hat nur ein paar Minuten gedauert, als ich irgendwie angefangen hatte, mich ganz gesammelt und sortiert und im inneren Zen-Modus irgendwie Predigt zu schreiben, als auf einmal mein Handyscreen aufgeleuchtet hat. Und es ist eine Nachricht, eine Mitteilung aufgeploppt, und zwar von meiner Banking-App. Schon mal nie ein gutes Zeichen, wenn man nicht gerade mit Apple Pay gezahlt hat, wenn auf einmal die Banking-App sich meldet. Und tatsächlich auch in dem Fall war es so, 115 Euro wurden erfolgreich abgebucht. Und ich habe irgendwie erstmal gestaunt und überlegt, okay, keine Ahnung für was es ist, habe dann den Betreff gesehen und gesehen, dass sich ein jährliches Abo verlängert hat, das ich schon längst kündigen wollte. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, so. Ich hatte auch bis zu dem Tag eigentlich technically Zeit, das zu kündigen, aber sie haben die Schweine schon an dem Tag abgebucht. Und ich war dann irgendwie erstmal total raus, habe den Kundenservice kontaktiert. Vor einem Jahr gab es nämlich dieses Abo für 5 € im Sonderangebot für ein Jahr. Und ich habe die App genau einmal genutzt und wusste deswegen, ich will sie auf keinen Fall verlängern. Aber bin genau in diese Falle getappt, auf die die natürlich spekulieren. Zack, 115 € weg. Und vor allem mein innerer Frieden, meine Gesammeltheit, meine Verbundenheit, um in Ruhe diese Predigt zu schreiben, war erstmal weg. Ich habe irgendwie E-Mails geschrieben, versucht zu erreichen. Es war natürlich nur eine KI-Chatbot irgendwie erstmal verfügbar, der mich überhaupt nicht weitergebracht hat. Vielleicht kennst du so Momente, wo du denkst, dass du innerlich ganz collected und gesammelt und im Frieden und irgendwie gut sortiert bist. Und dann kommt irgendwas von außen, irgendwas ploppt auf, vielleicht gar nicht selten, irgendwas auf deinem Smartphone. Und schon ist das irgendwie weg innerlich. Warum erzähle ich das? Das ist natürlich ein banales Beispiel für aber einen Punkt, den ich machen will. Nämlich, dass ich glaube, es eine ganze Menge gibt, dem wir so ausgesetzt sind an äußeren Dingen, die so in unserem Leben aufploppen können und die so ein Grundgefühl von Balance und Gesammeltheit und Frieden so ganz schnell wegnehmen können. Und dann geht es dann oft natürlich auch um ernsthaftere und schlimmere Dinge, als irgendwie jetzt, dass ich in so eine Abo-Falle getappt bin. Ich war vor ein paar Wochen auf einer ganz inspirierenden Konferenz in Budapest und dort ist mir vor allem ein Vortrag hängen geblieben und noch so richtig nachgegangen bis heute. Es war ein Vortrag über die Gen Z, also über so die Generation von jungen Menschen, ungefähr 15 bis Mitte 20 Jahre alt. Und es gibt einen Sozialwissenschaftler und um seine Analyse und Studie ging es auch ganz viel in diesem Vortrag, der ein Buch über diese Gen Z, über diese Generation geschrieben hat mit dem Titel »The Anxious Generation«. Also eine Generation voller Angst und Anspannung, voller Unfriede, könnte man sagen. Ich habe überlegt, okay, Menschen, die in den 80ern aufgewachsen sind, wurden mal Generation Golf genannt, so Generation Golf zu die Angstgeneration. Irgendwas ist in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen. Und ich weiß nicht, ob du dich da einsortierst, äußerlich oder innerlich im Alter 15 bis 25, aber selbst wenn nicht, würde ich behaupten, dass du doch mit vielem, was Jonathan Haidt, dieser Sozialwissenschaftler, beschreibt, connecten könntest. Vielleicht ist es nicht ganz so dein generationales Grundgefühl, aber trotzdem kennst du vielleicht dieses Lebensgrundgefühl von irgendwie Anspannung und Unfriede. Dass es irgendwie jederzeit irgendwas von außen geben könnte, was aufploppt und was deinen inneren Frieden irgendwie kaputt macht und wegnimmt. So ein allgemeines Gefühl von Verunsicherung, von Pessimismus und von Unsicherheit. Und es ist auch völlig egal, ob das erstmal objektiv alles so stimmt oder nicht. De facto erleben viele Menschen unsere Zeiten gerade als sehr unsicher, als unfriedvoll, könnte man sagen, mit viel innerem Unfrieden. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es gerade ganz viel äußerlich Unfrieden und Konflikte und Krieg und was alles gibt, was auf einmal in unserem Leben aufploppen kann und uns da irgendwie so hineinziehen kann. Es ist nicht besonders eine steile These oder eine tiefschürfende Analyse zu sagen, dass wir eher in einer Zeit voller Unfrieden leben, innerlich wie äußerlich. Ich habe in der Vorbereitung auf heute eine Publikation gelesen von so wissenschaftlichen Instituten, es gibt so 5, 6 in Deutschland, die sich mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigen. Und wenn man so näher hinguckt, kann man sich fragen, warum da eigentlich Friedensforschung irgendwie auch drin ist. Weil wenn man sich das alles so durchliest und anguckt, ist es eigentlich in allererster Linie Konfliktforschung. Und Beschreibung von Konflikten und Beschreibung dessen, warum gerade kein Friede ist. Und ich habe euch ein Zitat aus einer dieser Publikationen mitgebracht. Gerade von 2025 haben all diese wissenschaftlichen Institute zusammen ein Friedensgutachten 2025 herausgebracht. Und ich möchte euch daraus was vorlesen. Ihr findet es auch vorne auf Seite 2 im Programmheft. Um den Frieden ist es gegenwärtig schlecht bestellt. Als politisches Konzept scheint er sich mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erschöpft zu haben. Das Vertrauen in die grundlegenden Sicherheitsinstitutionen, die die europäische Friedensordnung aufrechterhalten, ist zutiefst erschüttert. Die Vereinten Nationen, einst Hoffnungsträger für Sicherheit und Frieden, sind ausgezehrt und zum Schauplatz zynischer Großmachtpolitik geworden. Überall dröhnt der Ruf nach mehr Sicherheit, nach Abschreckung und Aufrüstung. Und dann kommt dieser bemerkenswerte Satz: Wer vermag den Frieden zu retten? In einer Zeit, in einer Herausgabe, in einer Publikation, Friedensgutachten von diesen Institutionen, leiten die diese ganze Schrift ein mit so einem kleinen Absatz, den wir gerade gelesen haben. Und der hört einfach auf mit dieser Frage. Und dann geht es sozusagen in die Analysen. Wer vermag den Frieden zu retten? Ich finde es eine ganz spannende Frage, die uns in dieser Predigt so ein bisschen begleiten wird. Nicht, wie können wir Frieden wiederherstellen, uns dafür einsetzen, was braucht es jetzt an strategischen Maßnahmen, darum geht es dann auch. Aber dieser Abschnitt endet einfach erstmal nur mit dieser Frage, wer vermag den Frieden zu retten? Jetzt haben wir diese Predigtserie, von der diese Predigt heute Teil ist, im Advent, achtsam im Advent genannt. Und ich weiß nicht, wie du das hörst, achtsam im Advent, ob das irgendwie fast zynisch oder höhnisch für dich klingt, ausgerechnet im Advent achtsam sein zu sollen, ob das für dich irgendwie wie ein Anspruch ist, dem man gerade in diesen Wochen kaum gerecht werden kann, ausgerechnet im Advent irgendwie achtsam und mit innerem Frieden unterwegs zu sein, wenn da ganz viel Stress oft in dieser Zeit ist. Aber ich möchte dich einladen, mit dieser Frage, wer vermag den Frieden, vielleicht auch deinen inneren Frieden im Advent zu retten, heute in dieser Predigt, im Gottesdienst, vielleicht den restlichen Sonntag und dann auch in dieser Adventszeit doch unterwegs zu sein. Ich möchte dich einladen, dass vielleicht in dieser Predigt Gedanken für dich sind unter dieser Frage, wer vermag den Frieden zu retten, die dich in dieser nächsten Zeit begleiten können. Und ich möchte in dieser Predigt so in drei Schritten entlang gehen und darüber nachdenken, wer vermag den Frieden zu retten. Der erste Punkt ist unser Umgang mit Unfrieden. Der zweite ist Gottes Antwort auf Unfrieden. Und drittens, wie wir Frieden suchen können. Unser Umgang mit Unfrieden, Gottes Umgang mit Unfrieden und wie wir Frieden suchen können. Ich habe gerade eben schon gesagt, es ist nicht besonders spektakulär irgendwie zu sagen, dass wir gerade eine eher unfriedvolle, eine unsichere Zeit haben. Und dass eigentlich diese Frage eine sehr gute ist. Wer vermag den Frieden zu retten? Und diese Frage nach einem Friedensbringer, nach einem Retter des Friedens sozusagen, ist auch in dem Sinne überhaupt nicht neu. Im Gegenteil. In dem Bibeltext, in den Texten, die wir gerade gehört haben, wird diese Frage auch aufgeworfen und beantwortet. Oder genauer gesagt, findet man in diesem Text, gerade in dem Lukas-Evangelium, dem ersten Text, den wir gehört haben, der Beginn der Weihnachtserzählung, finden wir so zwei Antworten auf diese Frage. Wer vermag den Frieden zu retten? Und die erste Antwort, der erste Weg, die erste Möglichkeit, könnte man die Kaiser Augustus-Antwort nennen. Mit Kaiser Augustus geht diese Weihnachtsgeschichte nämlich ja los. Ich habe euch auch diesen Anfang kurz abgedruckt, dieser berühmte Anfang dieser Weihnachtsstory. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus. Das war die Zeit, in der Weihnachten stattgefunden hat, als Kaiser Augustus geherrscht hat. Und das war eben nicht nur irgendeine Zeit, sondern es war eine sehr besondere Zeit. Auch damals für die Kultur und für das Römische Reich insgesamt war die Zeit von Kaiser Augustus von 40 bis 40 vor Christus eine ganz spektakulär wichtige, besondere Zeit, die lange, lange prägend war. Warum? Weil mit Kaiser Augustus das angefangen hat, was Historiker, Historikerinnen heute die Pax Romana nennen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, der römische Frieden oder der Pax Augustana manchmal auch genannt, also der Frieden, der wirklich mit Augustus verknüpft ist, die Hoffnung auf ein durchgängiges, auf ein stabiles Friedensreich. Und tatsächlich ist das ja auch unter einer gewissen Linse betrachtet gelungen, den Römern. Dass sie ein unglaubliches Weltreich aufgebaut haben, in dem es sowas wie Frieden und Stabilität für eine beeindruckend lange Zeit gab. Und in dieser Zeit war es deswegen auch besonders, weil mit Kaiser Augustus etwas Neues anfängt im Römischen Reich, nämlich der Gedanke, dass die Kaiser, die Cäsaren, eigentlich gottähnlich waren, dass sie in die Nähe gerückt wurden von den Göttern selbst. Und dass sie deswegen einen göttlichen Frieden auf die Welt bringen könnten. Gerade mit Augustus hat sich diese Hoffnung verbunden, dass es ein göttlicher Friedenszeitalter anbrechen wird. Der bis heute wahrscheinlich bedeutendste Dichter dieser Zeit, Vergil, hat sogenannte Hirtenlieder, Hirtengedichte verfasst. Wir beenden gleich den Nerd-Ausflug in römische Geschichte. Aber ich finde es total spannend und ihr werdet gleich sehen, warum. Und der hat mehrere solche Hirtenlieder verfasst und gedichtet. Und das vierte davon, die vierte Eklogä, wie man sagt, erzählt von der Hoffnung auf ein Kind, das geboren wird, mit dem das goldene Zeitalter des Römischen Reiches anbrechen soll. Ein Kind, das in diese Familie von Kaiser Augustus geboren werden wird, mit dem ein goldenes Zeitalter des Friedens so richtig und endgültig anbrechen wird. Und es sind Hirtengedichte. Warum? Weil die Hirten die Rolle haben, diese Prophezeiung weiterzutragen. Die Hirten sind sozusagen Träger dieser Prophezeiung von einem Kind, das geboren wird und das ein ewiges Friedensreich bringen wird. Und wenn du dir denkst, das klingt doch irgendwie vertraut. Kind geboren, Hirten, Engel, Frieden. Genau. Man kann diese Weihnachtsgeschichte, die Lukas aufschreibt, lesen, ich sag mal ein bisschen überspitzt, als einen riesengroßen Mittelfinger an das Römische Reich und ihre Hoffnung auf Frieden und einen Alternativentwurf genau dazu. Fast schon wie so eine Art Satire. Warum? Weil bei Lukas wird auch ein Kind geboren und die Engel singen den Hirten auch von dieser Vision, dass damit ein Friedensreich losgehen wird. Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, haben wir in Vers 14 gehört. Aber eben mit der Pointe, es ist nicht Kaiser Augustus. Es ist auch niemand aus der Familie von Kaiser Augustus. Es ist überhaupt niemand Königliches, der in einem Palast geboren wird, mit 1000 Soldaten hinter sich und der ganzen Gewalt des Römischen Reichs, um diesen Frieden durchzusetzen. Sondern es ist ein Kind einer armen jüdischen Handwerkerfamilie, das völlig unbeachtet, abseits jedes Machtzentrums in Bethlehem, noch nicht mal in der Hauptstadt, wenigstens der Provinz in Jerusalem, sondern in einem Vorort auf die Welt kommt. Und die Bibel sagt, Gott selbst kommt in diesem Baby zur Welt. Und ja, damit verbindet sich die Hoffnung auf Frieden auf Erden, aber ganz anders, als wir es eigentlich so oft denken. Wer vermag, den Frieden zu retten? Hier stehen sich in dem Text zwei fundamentale Ansätze gegenüber. Kaiser Augustus oder der Weg von Gott, von Jesus. Und der Weg von Kaiser Augustus, das ist sozusagen der Weg, dass Frieden schon möglich ist und durchgesetzt werden kann, aber zu einem hohen Preis. Zum Preis von Abschreckung, Aufrüstung, Unterwerfung, Kontrolle. Letztlich durch militärische Dominanz. Frieden heißt in dieser Logik, dass deswegen gerade kein Krieg herrscht, dass deswegen ein Konflikt beendet ist. Warum? Nicht, weil man sich irgendwie geeinigt hat, diplomatisch oder so, sondern weil eine Seite gewonnen hat und die andere Seite jetzt unterdrückt. Und wie viele sogenannte Friedensabkommen sind letztlich genau so zustande gekommen, dass die einen gewonnen haben und den anderen den Frieden diktieren konnten. Und dieser Frieden, der dann nur zusammengehalten wird von Abschreckung und Gewalt und Kontrolle. Jetzt sind die meisten von uns keine Cäsaren und Generäle und Außenpolitiker oder sowas, aber ich glaube, diese Logik, Frieden herzustellen über Macht und Dominanz und Kontrolle vor allem, ist eine, die uns trotzdem vertraut ist. Jetzt nicht, wenn wir an äußere Konflikte und Frieden und sowas denken, aber ich glaube, man kann diese Metapher eigentlich auch ganz gut in unser Inneres reinverlegen. Und so will ich das mal ein bisschen an uns heranholen. Ich glaube, dass wir die gleiche Strategie manchmal haben, um irgendwie einen Umgang mit unserem inneren Unfrieden zu finden. Dass wir versuchen, dem irgendwie beizukommen durch sowas wie Kontrolle, durch Dominanz, dadurch, dass wir das, was stört, versuchen irgendwie abzuschneiden, auszublenden, wegzudrücken. Nur dass es jedenfalls, wenn ich an mein Leben denke, so oft nicht gut klappt. Eine Strategie, wie wir diese Kontrolle irgendwie manchmal versuchen auszuüben, um irgendwie diesen Frieden, diesen Inneren herzustellen, um unsere Konflikte irgendwie zu beenden, unsere Inneren, ist, glaube ich, dass wir uns einfach davon ganz viel ablenken. Wir sind Meister geworden darin, uns von dem, was uns innerlich beschäftigt, von negativen Gefühlen, sie irgendwie wegzumachen, wegzudrücken, indem wir uns ablenken. Und wir haben dafür ein Ablenkungsgerät entwickelt, das du und ich, jedenfalls die meisten von uns, jeden Tag in unserer Hosentasche rumtragen. Auch das ist jetzt keine große News, was irgendwie Social Media und Twitter und X und so weiter alles mit uns machen. Aber wie unglaublich stark dieser Sog ist, uns abzulenken durch unsere Smartphones. Dass das so eine Art Betäubungseffekt auf uns haben kann, um uns dem nicht aussetzen zu müssen, was es alles in uns gibt an Unfrieden, an Unruhe, an Rumoren. Und ironischerweise gilt das auch dann, wenn ich mich auf Social Media mit meinem Smartphone ganz viel, zum Beispiel, was in meiner Bubble durchaus der Fall ist, mit Mental Health beschäftige, mit psychischer Gesundheit. Also, es gibt unglaublich viele Inhalte auf Social Media, die sich mit Mental Health beschäftigen. Und man kann hunderten Life-Coaches und PsychologInnen und sonst wem folgen, die alle sicher total wertvolle und gute Tipps haben, wie man zu einer besseren psychischen Gesundheit findet. Aber ich habe neulich den schönen Satz gelesen, den klugen Satz, dass nur weil man sich den ganzen Tag mit Mental Health-Themen beschäftigt, mit Fragen rund um psychische Gesundheit, dass das eben noch lange nicht heißt, dass man psychisch gesund lebt. Ich habe mich da ein bisschen ertappt gefühlt. Und dass nur weil man dem 100. Life-Coach auf Instagram nachfolgt, der kluge Dinge sagt, das ausgerechnet zum Gegenteil führen kann, weil man eben doch wieder den ganzen Tag auf Instagram hängt, am Handy verbringt und irgendwie dieses Gerät kaum aus der Hand legen kann. Es ist fast schon ironisch, dass es so viel Angebot bei Social Media gibt, sich mit Mental Health zu beschäftigen und ausgerechnet das dazu führen kann, dass wir eher unruhiger und friedloser werden innerlich. Dass wir das auch nur ein weiterer Mechanismus wird, um uns irgendwie abzulenken, um irgendwie zu versuchen, das zu kontrollieren, was wir eigentlich nicht gut kontrollieren können, um uns nicht wirklich mit den Themen, die da innerlich sind, auseinandersetzen zu müssen, um das irgendwie wegzudrücken. Ablenkung, eine Strategie, vermeintlich den inneren Unfrieden irgendwie zu überwinden und zu kontrollieren. Wir ziehen so Art Schutzmauern hoch um unser Herz, um zu lernen, diesen ganzen Frust und Schmerz und Unfrieden um uns herum und in uns nicht so sehr an uns heranzulassen. Und das Interessante ist, das gibt's, glaube ich, auch in einer spirituell spannenden Verpackung. Manche Achtsamkeitscoaches und Strömungen so aus dieser Achtsamkeitsbewegung sind eigentlich letztlich, glaube ich, ein Versuch, sich innerlich von all dem, was uns belastet, was eigentlich Themen wären, denen wir uns vielleicht stellen müssten, um uns davon irgendwie loszulösen und frei zu machen. Das zwar erst schon wahrzunehmen, was es da gibt, darum geht's ja dann irgendwie schon auch bei Achtsamkeit, dass da vielleicht eine Spannung und Unruhe und innere Konflikte sind. Und dann kann das aber kippen in letztlich eine Technik, um das nicht zu nah an sich ranzulassen. Um sich so davon loszulösen, dass es einen nicht mehr so auffühlt, dass es einen nicht mehr ganz so beschäftigt. Und das mag irgendwie schon für eine kurze Zeit helfen, aber so richtig durchgearbeitet, so richtig sich damit beschäftigt, das wirklich mal an sich herangelassen, hat man es dann eben doch nicht. Ich glaube, Achtsamkeit ist in ganz vielerlei Hinsicht total wertvoll und gut. Aber es gibt so Achtsamkeit als so eine Art Detachment, als einen Weg, einfach nur das Negative wegzudrücken, wegzuschieben, nicht mehr an uns heranzulassen, was, glaube ich, auf lange Sicht uns eigentlich nicht gut tut, was nicht hilfreich und heilsam ist. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Strategien, die du und ich haben, um letztlich diesen inneren Unfrieden ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, den wir haben. Vielleicht ist es bei dir ganz andere Dinge, aber ich glaube, wir alle haben sowas. So einen Kaiser-Augustus-Ansatz, um irgendwie zu kontrollieren, um irgendwie das zu befrieden, was in uns unruhig ist. Was ist Gottes Strategie? Was ist Gottes Antwort auf diesen äußeren und inneren Unfrieden, den es in unserer Welt gibt? Ich will zuerst mal feststellen, dass dieses Thema von Frieden nicht erst hier in der Weihnachtsgeschichte ein ganz zentrales, wichtiges Thema wird. Frieden ist eins der großen Themen in der Bibel, von den allerersten Seiten bis zum letzten Kapitel. Wir beenden jeden Gottesdienst bei uns mit Worten, mit einem Segenszuspruch, die vom Ende des Philipperbriefes stammen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. Wenn man sich das Neue Testament insgesamt so durchliest, dann steht da nicht nur dieser Vers, sondern es stehen ganz, ganz viele Verse, die irgendwie von Frieden handeln. Ganz viele Briefe im Neuen Testament, Briefe machen einen ganz großen Teil des Neuen Testamentes aus, beginnen mit den Sätzen, Gnade und Friede sei mit euch, ihr lieben Leute in Ephesus, in Korinth, in Thessalonich, in wo auch immer. Jesus sagt seinen Jüngern am Vorabend, bevor er gekreuzigt wird und stirbt, als er mit ihnen nochmal zusammen ist und isst, sagt er ihnen, eine Sache, die ich euch wirklich noch mitgeben will, die ich euch hinterlassen möchte, ist mein Friede. Ich möchte euch einen tiefen Frieden schenken, bevor ich euch verlasse. Einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ich glaube, an insgesamt 10 Stellen im Neuen Testament wird Gott als der Gott des Friedens bezeichnet. Es gibt so viele Texte, die von Frieden sprechen. Der Text, den wir auch gerade als zweites gehört haben, dieser Kolosserbrieftext, Vers 15, ich lese ihn nochmal vor. Der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Frieden ist kein Randthema in der Bibel oder für Gott. Es gibt nicht 10 Themen, die wirklich zentral für den christlichen Glauben sind. Und dann sagt Gott, wenn wir die irgendwie abgehandelt haben, wenn wir die irgendwie verstanden haben, dann können wir auch irgendwann über Frieden sprechen oder so, wenn ihr dann irgendwie noch könnt. Sondern Frieden ist eines der zentralen Themen und Kernanliegen von Gott. Es ist Teil der Kernbotschaften von Weihnachten und von Advent. Frieden auf Erden. Wer vermag den Frieden zu retten? Die Bibel sagt, an Weihnachten hat Gott eine Antwort auf diese Frage. An Weihnachten ist es Gottes Mission in Jesus, den Frieden zu retten. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in der Bibel, ist das nicht nur im Neuen Testament ein riesiges Thema, sondern auch schon in der hebräischen Bibel, im Alten Testament. Dort eines der zentralen Begriffe, Shalom. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Shalom als der Inbegriff von Frieden. Der zentrale Begriff dafür. Und mit Shalom ist auch nicht nur einfach gemeint, dass es in dem Moment keine Konflikte oder keine Kriege oder sowas gibt, sondern damit ist etwas ganz konstruktiv Positives gemeint. Shalom meint, dass Menschen in harmonischen Beziehungen mit sich, mit anderen Menschen, mit ihrer Umwelt leben und vor allem in einer harmonischen Beziehung mit Gott verbunden sind. Shalom meint also so eine Harmonie, die alle miteinander irgendwie erleben. So wie Gott, der liebevolle Schöpfer, es sich am Anfang eigentlich mal gedacht hatte. Harmonische Beziehungen, das ist das, was Shalom, was Frieden irgendwie ausmacht. Ein gutes Miteinander. Und dann wird in der Bibel aber sehr schnell deutlich, dass dieser Frieden kaputt geht. Dass wir Dissonanz erleben. Dass dieser Frieden, dass diese Harmonie gestört wird. Und darum gibt es schon sehr früh im Alten Testament dann diese Hoffnung auf einen Friedensbringer, ein Friedensfürst, ein Friedensgeber, wie es manchmal genannt wird, ein Herrscher, der den Frieden, diesen Shalom, diese guten, geheilten Beziehungen wiederherstellen kann. Und das ist das, woran das Lukas-Evangelium anknüpft und sagt, das ist das, was passiert, wenn Gott in Jesus auf die Welt kommt. Hier kommt dieser Friedensherrscher. Und was macht er oder wie macht Gott das in Jesus? Die These ist, der Frieden ist verloren gegangen. Das bedeutet, die eine grundlegende Beziehung, sozusagen die Quelle für dieses harmonische Miteinander, weil die kaputt gegangen ist, nämlich die Beziehung zwischen uns und Gott, kann die Lösung nur sein, dass genau diese Beziehung von Gott auch wiederhergestellt wird. Dass diese Beziehung wieder neu geknüpft wird, dass wir wieder einen Zugang bekommen zur Quelle von diesen harmonischen Shalom-Beziehungen, von diesen geheilten, guten, heilsamen Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Menschen und zu Gott. Das heißt, die Antwort von Gott auf dieses Problem des Unfriedens ist, dass er genau diese Beziehung, die die Grundlage für alles andere ist, wiederherstellt. Gott kommt und gibt uns nicht irgendwie eine weitere Betäubungs-Magic-Pill, die irgendwie unseren Unfrieden wegmacht. Er schenkt uns nicht mehr Achtsamkeitstraining. Und er kommt auch nicht einfach von außen und greift ein, indem er Blitze vom Himmel schleudert und sozusagen Frieden erzwingt mit der ganzen Gewalt seiner himmlischen Heere oder so, indem er den Frieden auf diese Welt durch Zwang bringt. Gott will keinen Diktatfrieden. Das ist nicht der Weg von Gott. Das ist der Kaiser Augustus-Weg, aber nicht der Weg von Jesus. Sondern wie bringt Jesus Frieden? Durch seine heilsame Gegenwart. Durch seine heilsame Gegenwart, durch die er uns ein Angebot macht, wieder in diese Beziehung zu Gott zu kommen, die verloren gegangen ist. Durch seine Gegenwart, bei der er voll ins Risiko geht, auch abgelehnt zu werden. Bei der er voll ins Risiko geht und sich unendlich verletzlich zeigt. Das, was an Weihnachten passiert, ist genau das, dass Friede auf die Welt kommt, erstmal ganz schlicht durch die Gegenwart Gottes in Jesus. Nicht dadurch, dass es weniger Konflikte, weniger Kriege, weniger Probleme gibt in einem ersten Moment, nicht durch Wegnahme von etwas sozusagen, sondern dadurch, dass Jesus dazukommt, dass er hineinkommt. Frieden ist hier nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern es ist die Anwesenheit von Gott durch Jesus. Das ist das, was Weihnachten erzählt, wie Gott sich vorstellt, Frieden zu bringen. da wo unsere Strategien ins Leere laufen, da wo wir versuchen, durch Kontrolle irgendwie Frieden herzustellen, macht Gott das ganz anders. Er geht selbst hinein in die Situation. Er wird selbst Teil von dieser friedlosen Welt, verletzlich als kleines Baby. Gott schenkt nicht nur einfach seine Gegenwart, sondern er schenkt sich selbst, und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise, als hilfloses, verletzliches Kind in der Krippe. Er kommt als kleines Baby auf die Welt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott schenkt Frieden nicht, indem er seine Muskeln spielen lässt, sondern im Gegenteil. Seine Friedensherrschaft, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, funktioniert eben ganz anders. Ja, er ist dieser Friedefürst, von dem das Alte Testament spricht. Aber Jesus herrscht ganz anders. Nicht durch Macht von Gewalt und Autorität, sondern wenn dann das, was man vielleicht die Macht der Liebe nennen könnte. Indem er darum wirbt, dass wir zu ihm kommen, du und ich freiwillig, indem wir seine Gegenwart erleben und spüren, dass wir erleben, dass das, was da mal verloren gegangen ist, diese grundlegende Beziehung, die wir so sehr als Grundlage für alles andere brauchen, dass Gott das wiederherstellen und heil machen will. Eben nicht, indem er uns in diese Beziehung toxisch hineinzwängt sozusagen, sondern es ist das Angebot, einen tiefen Frieden zu erleben. Warum? Weil in diesem Kind deutlich wird, wie sehr und wie tief Gott diese Welt liebt und bejaht und annimmt. Es bedeutet, dass du erleben kannst, dass mit dieser Verbindung mit Gott etwas in dein Leben kommt, was du dir selbst nicht geben könntest, was du dir selbst nicht aussuchen könntest. Dieser unendlich liebevolle, gütige Blick Gottes auf dich und auf dein Leben. Manche Menschen haben es so ausgedrückt, es bedeutet sowas wie eine innere Heimat zu finden, wo du endlich innerlich zur Ruhe kommen kannst. Eine Lieblingsbeschreibung von einer Pastorin von mir, Nadja Bolz-Weber, die ich öfter mal zitiere, ist: Auf Gott vertrauen bedeutet, sich zu entspannen, so wie man nur bei Menschen entspannen kann, von denen man weiß, die meinen es wirklich gut mit mir. Vielleicht kennst du das. In der Gegenwart von anderen Menschen dich so fallen lassen zu können, so zur Ruhe zu kommen, so entspannen zu können, weil du weißt, die meinen es unendlich gut mit dir. Das ist das, was Vertrauen auf Gott, was Glauben an Gott ausmacht. Eine innere Heimat finden, wo du diese Ruhe finden kannst, weil du weißt, dass du gekannt wirst, dass du angenommen und dass du bejaht bist. Das ist das, was Gott uns an Weihnachten mitteilen will, was er uns schenken will, seine bejahende, liebevolle Gegenwart als kleines Kind in der Krippe. Und er wirbt eben um diese Beziehung zu dir und zu mir, dass wir seine Gegenwart in unser Leben hineinlassen, nicht indem er irgendwie Macht und Kontrolle ausübt, sondern so wie ein kleines Baby das macht, das in der Krippe liegt und schreit. Das sozusagen durch die Macht der Liebe etwas in uns auslöst, diesen Reflex, es auf den Arm nehmen zu wollen und irgendwie diesem Baby nah sein zu wollen. Das ist das, wie Gott an Weihnachten kommt, mit Verletzlichkeit und Sehnsucht nach dir und nach mir. Wenn Jesus ein Friedefürst ist, einer, der unsere Herzen lenkt, wie es im Kolosserbrief schreibt, dann einer, der sich darum bewirbt bei dir und mir um dieses Amt, nicht mit Druck und Gewalt, sondern indem er es uns schenken will. Wie kann es gehen? Dritter, letzter Punkt für heute. Wie können wir diesen inneren Frieden irgendwie erleben und für uns finden? Was könnte dieser Weg zum Frieden für uns sein? Ich glaube, es hat was damit zu tun, das zu tun, was die Hirten dann in dieser Geschichte als nächstes machen. Nämlich dieser Einladung zu folgen, an die Krippe zu gehen und dieses Kind zu betrachten. Das meine ich jetzt nicht einfach oberflächlich. Ich glaube, auch die Trumps und Putins dieser Welt werden an Weihnachten in die Kirche gehen und vermutlich irgendwie an der Krippe vorbeigehen. Das allein ist es irgendwie noch nicht. Und das heißt auch nicht, dass Gott dann irgendwie alles einfach wegmacht, was uns äußerlich bedroht oder innerlich beschäftigt und so mit einem Fingerschnipsen in Luft auflöst. Aber es bedeutet, dass wir nach und nach lernen können, zu dieser Krippe immer wieder hinzukommen, innerlich, uns auf den Weg zu machen und dieses Kind zu betrachten und bei uns im Leben aufzunehmen. Diese unverlierbare Verbindung zu Gott für unser Leben anzunehmen. Nach und nach dieses Vertrauen auf Gott zu lernen, dass seine Gegenwart, egal wie es äußerlich und innerlich bei uns aussieht, dass seine Gegenwart uns tatsächlich in allen Umständen einen Frieden schenken kann, der tiefer geht als alles, was wir uns vorstellen können. Eine Geborgenheit, die tiefer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich war als Kind, so mit 11, 12, 13, jeden Sommer in einem Zeltlager. Und Teil von diesen Zeltlagererfahrungen war es, dass die Mitarbeitenden auch immer irgendwelche Dinge versteckt haben, Streiche gespielt haben, es irgendwelche Geländespiele gab, vorzugsweise nachts. Und ich kann mich erinnern, was für eine Angst ich oft hatte, nachts in diesen dunklen Wald zu gehen und irgendwie irgendwelche Mitarbeitenden hinterher durchs Gestrüpp jagen zu müssen oder so. Und ich weiß, dass dann aber meine Buddies und ich, mit denen ich so in einem Zelt war, irgendwann die Strategie gefunden haben, wie wir zwar wenig von den Mitarbeitern gefunden, aber uns trotzdem in den Wald hineingetraut haben. Wir haben uns buchstäblich so einander untergehakt und haben so ein ganz schreckliches, furchtbares Lied irgendwie, das über Himmel, Tod und Teufel und so geht, so ein Jungscha-Lied, laut gröhlend durch den Wald gehend gesungen. Und es war irgendwie, wie gesagt, wir haben dadurch nicht unbedingt die Mitarbeitenden gefunden, die uns schon von 100 Meter Entfernung gehört haben, aber es hat uns den Mut gegeben, durch diesen dunklen Wald zu stapfen, da alleine. Wir waren so zu dritt, haben uns untergehakt und haben laut gegrölt und hatten irgendwie einander und wussten, solange wir so beieinander sind und zusammen durch diesen Wald laufen, solange ist es irgendwie gut. Solange ist diese Angst irgendwie so ein Stück weg. Weihnachten ist die Geschichte, dass wir uns bei Gott unterhaken dürfen. Dass Gott mit uns durch die dunklen Wälder unseres Lebens läuft. Dass wir alle unsere Gedanken und Ängste und Sorgen mit ihm teilen und mit ihm durchs Leben gehen können. Und ich glaube, dass das dann ganz viel mit unserer inneren Unruhe und unserem inneren Unfrieden machen kann. Ich will mir noch mal kurz zum Abschluss näher diesen Kolossertext anschauen, diesen Vers, den wir vorhin gehört haben, dass der Friede von Christus eure Herzen lenken soll, spricht Paulus. Ich habe den Vers jetzt gerade schon ein paar Mal zitiert. Aber was ich so interessant finde, ist, dass das Wort, das hier für lenken steht im Griechischen, ist ein eher seltenes Wort im Neuen Testament. Es ist das Wort, das auch für Schiedsrichter in Wettkämpfen verwendet wird. Also es ist das Wort, sozusagen das Verb, von dem sich auch das Wort für Schiedsrichter in Wettkämpfen ableiten lässt. Das heißt, lenken meint hier so im Sinne von Entscheidungen treffen, darüber bestimmen, was in Ordnung ist und was nicht. In einem modernen Bild würden wir vielleicht sagen, der Friede soll wie ein Filter sein, der bestimmen darf, was in dein Herz rein darf und was nicht. Der Friede von Christus lenke eure Herzen. Paulus sagt damit, Christus ist wie so eine Art Schutzschild, eine Art Schutzfilter vor eurem Herzen, der bestimmen darf, was rein darf und was nicht, wenn wir ihm diese Aufgabe, unser Herz, anvertrauen und geben. Ich finde das ein ganz schönes, ein tröstliches, ermutigendes Bild. Und ich glaube, es ist deswegen möglich, Jesus das anzuvertrauen, weil er eben nicht ein Herrscher ist, der sich gewaltsam unser Herz an sich reißen und uns dominieren und beherrschen will, sondern der uns dienen will, der unser Herz lenken will in diesem Sinne, als Filter für das, was in unser Herz rein darf und was raus darf. Einer, der es gut meint mit uns, der so unsere Herzen zu mehr Frieden lenken will. Da geht es jetzt viel um diese innere Dimension von innerem Unfrieden und wie wir Frieden finden können. Aber ich glaube, das hat dann auch eine Auswirkung nach außen. Das ist eigentlich das, worum es in diesem Abschnitt im Kolosserbrief ganz stark geht. Paulus schreibt hier davon, wie es Menschen miteinander friedvoll lernen können, auszuhalten und unterwegs zu sein. Dass wenn der Friede Gottes unsere Herzen so lenkt, dass das nicht nur ein Privatprojekt ist, mit dem du dich am Ende irgendwie besser fühlst und es dir hoffentlich besser geht, sondern dass wir dadurch auch untereinander in der Lage sind, liebevoller und friedvoller zu leben. Dass also diese innere Dimension auch auf diese äußere Dimension von Unfriede eine enorme Auswirkung hat. Nochmal ein paar Verse aus dieser Passage. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Vor allem aber bekleidet euch mit Liebe. Sie ist das Band, das euch zur vollkommener Einheit zusammenschließt. Also es geht schon um diese Frage, wie man miteinander liebevoll, friedfertig, in Einheit leben kann. Und der Friede Gottes ist dafür der Filter für jede und jeden individuell, der Teil von so einer friedvolleren, liebevolleren Gemeinschaft sein will. Der Schiedsrichter, der bestimmen darf, was uns innerlich unseren Unfrieden nimmt, was uns innerlich lenkt und bestimmt. Meine Frage in dieser Adventszeit, die ich dir mitgeben will, ist ganz schlicht die: Wie könnte für dich der Weg zu diesem Lenker, zu diesem Filter, zu diesem Kind in der Krippe für dich in diesem Advent aussehen? Übertragen innerlich. Hast du eine Idee, wie du dir Gottes Gegenwart in deinem Leben mehr bewusst werden kannst? Wie du vielleicht Gott immer wieder dein Herz hinhalten kannst und sagen kannst: Gott, ich brauche deine Filter, ich brauche es, dass du das lenkst, im Vertrauen darauf, dass du es eben gut meinst mit mir. Ich weiß nicht, ob das für dich bedeuten kann, dass du mal in diesen nächsten Wochen dienstagsabends in der Galerie vorbeischaust, wo immer eine Kontemplation stattfindet, wo es ganz buchstäblich darum geht, Jesus und Gott zu betrachten, für 2x20 Minuten in Stille zu sein, einfach vor Gott in seiner Gegenwart. Oder ob es für dich bedeutet, dich mit anderen darüber auszutauschen, was dich beschäftigt, und ihrem Gebet das gemeinsam Gott hinhaltet. Oder ob du zwischen den Jahren vielleicht mal für dich einen Schweigetag einbaust, wenn das irgendwie geht. Für mich ist es momentan der Weg, dass es einen Bibelvers gibt, der irgendwie mich gedanklich so durch meinen Tag begleitet, den ich mit mir herumtrage, der mich daran erinnert, dass Gott es mit mir gut meint, dass er barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte. Das ist ein Vers, der mich gerade durch diese Adventszeit so begleitet. Ich glaube, wir brauchen solche Dinge, solche Momente und Übungen und Gelegenheiten, um Gott unser Herz immer wieder hinzuhalten und zu sagen: Meine Strategien laufen so oft ins Leere. Ich brauche dich und deine Filter, dass du das lenkst, Gott. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Meister Eckhart, der im Mittelalter gelebt hat, einer der großen, man sagt, Mystiker, die ganz tief die christliche Spiritualität der letzten Jahrhunderte geprägt haben. Ihr findet auch das im Programmheft vorne. Ich werde nur ein paar Sätze und nicht das Ganze vorlesen. Aber er bringt es so auf den Punkt, was dann passiert, dass je mehr wir uns dieser Verbindung mit Gott bewusst sind, desto mehr sich das auf unseren inneren Frieden auswirken kann. Er hat übrigens das Wort Gelassenheit in der deutschen Sprache erfunden, und es hat genau was damit zu tun, was ich jetzt vorlese. So weit bist du in Gott, als du bist in Frieden. Und so weit außer Gott, als du bist außerm Frieden. Ist etwas eins in Gott, das hat auch Frieden. Ich springe ein bisschen. Wer allein seinen Willen, also Gottes Willen, hat und seinen Wunsch, der hat Frieden. Man könnte sagen, wessen Herz von Christus gelenkt wird, der erlebt Frieden. Und das hat niemand, als wessen Wille ganz und gar eins ist mit Gottes Willen. Und er schließt dieses ganze Buch, aus dem dieses Zitat stammt, dann mit diesem Satz: Die Einigung gebe uns Gott. Amen. Er sagt, wir können uns das nicht selber verschaffen und geben. Aber wir können darauf vertrauen, dass wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ihm unser Herz geben und sagen: Lenk du es in deiner Güte und Barmherzigkeit mit dem Frieden, den du uns schenken willst, dass wir dann das erleben dürfen, dass er uns diese innere Ruhe schenkt. Und ich wünsche dir das, dass du das in dieser Adventszeit immer wieder dich innerlich auf den Weg zur Krippe machen kannst, um dieses Kind zu betrachten, um in der Gegenwart Gottes zu verweilen, um das deutlich zu erleben und zu erfahren, dass auch du dir das schenken lassen kannst, was ich dir am Ende jetzt noch einmal zusprechen will. Dass der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, deine Herzen und Sinne bewahren wird. Amen.